eine Predigtserie mit dem Titel Geheilt in seinen Wunden, wo wir über das Thema Heilung sprechen und uns mit der Frage beschäftigen, ist Heilung der Wille Gottes für uns, ist Heilung der Wille Gottes für jeden und finden wir Anhaltspunkte im Wort Gottes dazu. Wenn dich das Thema interessiert, dann bist du herzlich eingeladen, auf die Webseite zu gehen von unserer Gemeinde. Dort findest du die gesammelten Predigten der letzten 2 Jahre hier von der Gemeinde. Wir werden heute diese Predigtserie unterbrechen, weil Gott zu mir geredet hat und wir werden heute über ein anderes Thema sprechen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie müde geworden wäre oder dass ich gedacht habe, naja, wir brauchen mal ein bisschen Abwechslung oder so, sondern ich hatte den Eindruck, dass Gott sehr, sehr klar zu mir redet und mir sehr, sehr klar ein bestimmtes Thema gibt. Und ich möchte einfach ihm gehorsam sein. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen herausfordern möchte. Gott möchte uns herausfordern. Und die Botschaft, die ich heute Morgen weitergebe, die hat das Potenzial, den gesamten Kurs deines weiteren Lebens zu beeinflussen und zu verändern. Also, ich lade dich ein, mach dein Herz auf, bete, sag, Herr, rede du zu mir. Bist du bereit, herausgefordert zu werden? Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Danke, dass du hier bist, durch deinen Geist. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, so zu reden, wie ich reden soll. Deine Worte weiterzugeben. Und weiter bitte ich dich, dass du zu jedem Einzelnen, der hier ist, redest, dass du zu unserem Herzen redest. Sodass wir nicht einfach nur menschliche Worte hören, sondern dass wir dein Wort hören, dass wir dein Reden hören, dass wir dein Reden empfangen. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns veränderst durch deine Kraft. Du möchtest, dass unser Leben gelingt. Du möchtest, dass unser Leben gelingt. Und du stellst alle Hilfe zur Verfügung, damit das tatsächlich sein kann. Und wir danken dir dafür, Herr. Und wir wollen das nicht verpassen, Herr. Wir wollen das nicht verpassen. Wir wollen deine Reden nicht verpassen, wir wollen deinen Plan nicht verpassen, wir wollen deine Absichten nicht verpassen, Herr. Wir wollen nicht halsstarrig sein, unseren Weg zu gehen, sondern wir wollen leicht führbar sein, wir wollen schnell sein zum Hören, wenn du redest, Herr. Wir vertrauen dir, wir glauben, dass du es gut mit uns meinst. Danke, Herr. Amen. Amen. So, das Thema, du fragst dich jetzt schon, ja, um was geht's? Was ist das Thema? Wir werden heute Morgen sprechen über Fokus und über Priorität. Fokus und Priorität. Du sagst, das ist ein seltsames Thema. Kommen diese Worte überhaupt in der Bibel vor? Vielleicht ist dir das völlig fremd. Vielleicht hast du dich mit diesen beiden Begriffen überhaupt noch nie auseinandergesetzt im Zusammenhang mit deinem Leben. Es gibt Leute, die weder bewusst irgendwo einen Fokus noch bewusst Prioritäten in ihrem Leben haben. Ich sage bewusst. Unbewusst haben wir das alle. Ja. Und wenn wir nicht bewusst Prioritäten setzen und wenn wir uns nicht bewusst fokussieren, dann bedeutet das häufig, dass wir leben wie viele andere Menschen auch, nämlich nach unserer Lust. Unsere Lust ist unser Maßstab. Das ist, was die Gesellschaft uns vermittelt. In unserer Gesellschaft ist das völlig okay. Du fällst damit nicht auf. Du eckst damit nicht an. Ja, das Leben soll Spaß machen. Das ist darum, das ist, worum es geht. Und je mehr du Spaß hast an deinem Leben, umso besser für dich. Und alles, was nicht Spaß macht, ist erstmal schlecht. Und alles, was nicht Spaß macht, versuchen wir zu vermeiden. Aber wir sind halt bestimmten Zwängen unterworfen, ja. Und das schließt ein, dass wir montags früh aufstehen müssen, ob wir da Lust dazu haben oder nicht. Aber das ist nicht, worauf wir uns fokussieren, sondern wir fokussieren uns auf die Dinge, die uns Spaß machen. Aber das ist nicht Gottes Absicht, Gottes Plan für uns. Das ist nicht, wie Leben funktioniert. Das ist nicht, wie Leben funktioniert. Anderer Fokus, den Leute oft unbewusst haben, ist, wir orientieren uns an der Erwartung, die andere an uns haben. Und wir versuchen, diese Erwartungen zu erfüllen, um Anerkennung zu bekommen, um Wertschätzung zu bekommen. So, das ist also unser Maßstab. Das ist das, was uns motiviert. Das ist das, was uns antreibt. Dass möglichst viele uns mögen. Oder wenn sie uns schon nicht mögen, dass sie uns wenigstens akzeptieren. Dass sie uns respektieren. Oder vielleicht auch fürchten. Keine Ahnung. Ja, aber wir sind angetrieben davon, was andere über uns denken. Was andere für Erwartungen an uns haben. Oder was wir denken in unserer Vorstellung, was andere für Erwartungen an uns haben. Und wir leben ein Leben, das sich ausrichtet an Zielen. Vielleicht sagst du, ja, mein Leben ist fokussiert. Mein Leben hat Prioritäten. Ja, worauf fokussiert? Ja, ich habe schon 3 Motivationsseminare mitgemacht. Ich bin genau fokussiert, ja. Mit 20 will ich meine erste Million haben. Ja, mit 23 habe ich an der zweiten Million schon gearbeitet. Mit der ersten ist nichts geworden. Fokussiert, ja, fokussiert auf eine Karriere. Fokussiert. Bestimmte Ziele einfach zu erreichen. Fokussiert, wie gesagt, auf ein Karriereziel, auf ein Beziehungsziel. Ja. Bevor ich 30 bin, will ich verheiratet sein und 2 super glückliche, talentierte, hochbegabte und ganz nette, nie meckernde Kinder haben und dazu einen Golden Retriever und ein eigenes Haus mit einem weißen Zaun davor und 2 Autos und die dürfen nicht älter als 5 Jahre sein und Urlaub wollen wir immer dort und dort machen und immer eine Woche mehr als der Nachbar. Das kann auch ein Fokus sein. Das können auch Prioritäten sein. Aber welchen Wert haben diese Dinge? Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo es Leuten relativ gut geht. Selbst die Leute, die in unserer Gesellschaft als arm bezeichnet werden, leben auf einem relativ hohen Lebensstandard, wenn wir das vergleichen mit anderen Nationen. Mit anderen Kontinenten. Könnt ihr mir zustimmen? Ja? Aber das Problem ist, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und der ist gar kein Christ. Ja? Mit dem habe ich mich über dieses Thema unterhalten. ein hoher Lebensstandard und die Möglichkeit, möglichst viel meiner Zeit damit zu verbringen, das zu tun, wozu ich Lust habe, ist nicht das, was mich wirklich dauerhaft glücklich macht. Denn mir begegnen täglich Leute, die diese Art von Leben leben, aber sie sind nicht glücklich, sie sind nicht erfüllt, sie strahlen diese Freude nicht aus. Und das sagte mir mein Nachbar auch. Der sagte, wenn du die Leute in Indien anguckst, ja, die wissen nicht, wo sie morgen ihr Essen herkommen, aber die freuen sich immer, die haben ein Lächeln, die strahlen was aus. Na, vielleicht nicht jeder, ja. Aber ist dir das schon mal aufgefallen? So, Glück und Erfüllung hängt nicht unbedingt davon ab, wie hoch unser Lebensstandard ist. Und es hängt auch nicht davon ab, wie viel Zeit wir damit verbringen, das zu tun, wozu wir Lust haben. So, die Frage, die Gott für uns heute Morgen hat, ist, was ist wichtig für dich? Was ist wichtig für dich? Was ist wichtig? Ist es dir wichtig, heute Morgen von Gott zu hören? Ist es dir wichtig, heute Morgen von Gott zu hören? Oder ist es dir wichtiger zu wissen, wann der Gottesdienst jetzt eigentlich zu Ende ist? Ja, denn wir haben noch einiges vor heute und es soll ja auch hier nicht zu lange gehen. Und ich hoffe, dass es noch ein bisschen unterhaltsam ist. Ja, aber manchmal ziehen die das hier extrem hin. Ja. Was ist unser Fokus? Ja? Was ist unser Fokus? Ist mein Fokus auf dem, was für mich dabei herausspringt? Ja? Hoffentlich singen Sie heute mein Lieblingslied. Hoffentlich ist es heute nicht zu laut. Hoffentlich ist es heute nicht zu leise. Hoffentlich ist es heute nicht zu warm. Hoffentlich ist es heute nicht zu kalt. Hoffentlich ist heute was dabei, was mich anspricht. Hoffentlich sind heute alle nett zu mir und freundlich zu mir. Ich meine mir mich. Und es gibt viele Gemeinden, wo Leute mit dieser Denkweise und dieser Perspektive einfach hingehen. So, die Frage ist also, was springt für mich heraus? Oder ist mein Fokus, wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich einfach durch meine Gegenwart die Atmosphäre in diesem Gottesdienst positiv beeinflussen? Wie kann ich glauben und beten dafür, dass mein Nachbar heute von Gott hört? Dass wir gemeinsam geistlich wachsen. Dass Veränderung in unser Leben kommt, dass das Reich Gottes gebaut wird. Was ist mein Fokus? Was sind meine Prioritäten? Wie wichtig bin ich mir selber und meine Anliegen und meine Welt und meine Pläne und meine Vorstellungen? Jesus sagt dazu was super, super Interessantes. Wollen wir hören, was Jesus sagt?
Ja.
Matthäus Evangelium Kapitel 6. Matthäus Evangelium Kapitel 6. Und ich komme gleich zum Kern der ganzen Sache. Matthäus 6, Vers 33. Da sagt nämlich Jesus etwas absolut Radikales, was vielen menschlichen Konzepten teilweise entgegengesetzt ist. Pass auf, was Jesus sagt über unsere Prioritäten und über unseren Fokus. Er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also Jesus sagt nicht, trachtet nach dem Reich Gottes. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also bescheiden ist er nicht, ne, der Jesus. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Er sagt, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Du sagst, was soll das bedeuten? In der Luther-Übersetzung von 2017 ist es noch ein bisschen schöner übersetzt. Da heißt es, so wird euch das alles zufallen. Wir kennen das Wort Zufall. Manchmal, wenn wir erzählen, was Gott für gute Dinge tut in unserem Leben, dann sagt unser ungläubiger Kollege, na, das kann auch Zufall gewesen sein. Ja? Kennt ihr das? Ja? Kann auch Zufall gewesen sein. Jemand hat mal gesagt, ja, schon möglich, aber ich erlebe solche Zufälle ständig, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich aufhöre zu beten, dann hören auch die Zufälle auf. Ja? Aber Zufall bedeutet, dass mir etwas zufällt. So wie Jesus hier sagt, so wird euch das alles zufallen. Und das ist total entgegen dem Konzept dieser Welt, was sagt, du, für alles, was du brauchst, für alles, was du möchtest, musst du dich abrackern, musst du dich abmühen, musst du dich anstrengen. Aber lasst uns zurückgehen zum ersten Teil des Verses wieder. Ich lese den Vers nochmal aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Und falls du diese Übersetzung nicht dabei hast, haben wir sie gleich hier auf dem Bildschirm auch. Da heißt es nämlich, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Das soll mein Fokus sein? Ich dachte, ich werde glücklich, wenn ich mich darauf fokussiere, dass mein Wille geschieht. Ich dachte, das ist, worum es geht. Ich dachte, das ist das Ziel meines Lebens, dass möglichst oft, möglichst viel mein Wille geschieht, dass es nach meinem Kopf geht, dass es nach meinen Vorstellungen geht, dass es nach meinen Erwartungen geht. Aber Jesus sagt, dafür, dass sein Wille geschieht, sollen wir uns einsetzen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Die Übersetzung Gute Nachricht sagt es folgendermaßen. Da heißt es, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Ja, fokussiert euch darauf. Ja, Sorgen ist vielleicht nicht so ein super Wort hier in dem Zusammenhang. Ja, wir wissen, Sorgen ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber kümmert euch darum, ja, fokussiert euch darauf, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Und tut, was er verlangt. Tut, was er möchte. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Und zuletzt lese ich euch noch den gleichen Vers wieder vor aus der Neues Leben Übersetzung. Da heißt es folgendermaßen, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Und das finde ich so schön ausgedrückt. Ja, wenn wir hören, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das ist eine fremde Sprache. Aber wenn wir hören, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, wissen wir genau, was gemeint ist. Jesus redet über Fokus. Jesus redet über Prioritäten. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. So, ich denke, es ist uns klar, dass diese Aussage in einem sehr, sehr krassen Gegensatz zu den Lebenskonzepten dieser Welt steht. Ja. das Konzept dieser Welt ist, ich muss mich darum kümmern, dass ich nicht zu kurz komme. Ich muss mich darum kümmern, dass ich nicht zu kurz komme. So, das heißt, ich muss mich auf meine Wünsche, auf meine Bedürfnisse fokussieren. Und Jesus sagt hier, nee, Leben funktioniert genau andersrum. Leben funktioniert genau andersrum. Mach nicht dich zu deiner Priorität. Mach nicht deine Bedürfnisse zu deinem Fokus, sondern mach mich zu deiner Priorität. Mach mein Reich zu deinem Fokus. Stell mein Reich an erste Stelle. Mach mein Reich zu deinem wichtigsten Anliegen. Eigentlich würde ich gerne am liebsten an dieser Stelle ein paar Minuten Pause machen. Dass wir alle mal darüber nachdenken können, was das bedeutet und wie unser Leben aussieht, wenn wir sein Reich zu unserem wichtigsten Anliegen machen. Ich meine, die meisten von uns wahrscheinlich, die allermeisten, wenn nicht sogar alle, würden sagen, klar ist mir das Reich Gottes irgendwo ein Anliegen. Ja? Sonst wäre ich nicht hier. Sonst würde ich nicht hierher kommen. Aber Jesus sagt, mach es zu eurem wichtigsten. Mach es zu deinem wichtigsten Anliegen. Mach es zu deiner wichtigsten Priorität. Was ist unser Fokus, mit dem wir leben? Was sind tatsächlich die Prioritäten unseres Lebens? Alles okay? Geht's euch noch gut? Bereut's jemand schon, dass er gekommen ist heute Morgen? Lasst uns mal ein bisschen diesen Zusammenhang anschauen, in dem Jesus das sagt. Ich lese mal ab Vers 24. Matthäus 6, ab Vers 24. Da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Er vergleicht zwei Dinge. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Mammon ist irgendwie so ein komisches Wort und es hat so einen ganz negativen Beigeschmack. Eigentlich ist der Begriff Mammon nichts Negatives, sondern der Begriff Mammon bedeutet die Mittel und die Ressourcen, die wir brauchen für unser tägliches Leben. Für unseren Alltag. Wer von euch weiß, dass man nicht nur von Luft und Liebe leben kann? Ja, ja, wir brauchen Mittel, wir brauchen Ressourcen, um unsere Rechnung zu bezahlen. Wenn wir bei Aldi unseren Wagen voll machen mit all den guten Sachen, dann lassen die uns nicht einfach so rausgehen, sondern da ist am Ausgang eine Kasse. Ja, und dann wollen die was dafür haben. Ja. Vielleicht ist jemand jetzt ganz überrascht und sagt, ach echt, das wusste ich gar nicht. Ja, dann läuft was grundsätzlich schief. Ja, und auch wenn wir, was weiß ich, zu C&A gehen oder wo immer du deine Kleidung kaufst. Und wir alle brauchen was zu essen und wir alle brauchen Kleidung und wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Und wir alle brauchen irgendwie eine Möglichkeit, um uns fortzubewegen. Falls deine Arbeitsstelle oder wo du halt regelmäßig hin musst, nicht gerade jetzt 500 Meter nur von dir entfernt ist, wo du wohnst. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen Ressourcen. Das ist ganz normal. Aber Jesus sagt, das Problem ist, welche Einstellung haben wir zu dieser Situation? Welche Einstellung haben wir zu dieser Situation? Was sind unsere Prioritäten? Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Worauf setzen wir unser Vertrauen? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Gehen wir bitte gucken. Okay. Vers 25. Da sagt Jesus, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Das heißt nicht, dass wir uns nicht kümmern sollen um diese Dinge, dass wir nicht Verantwortung übernehmen sollen für unser Leben. Ja? So, da kommen Rechnungen. Da ist eine Miete fällig jeden Monat. Aber ja, Gott versorgt mich. Ja, das heißt, ich muss da jetzt nicht mehr irgendwie auf Arbeit gehen oder irgendwas. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Natürlich übernehmen wir Verantwortung für unser Leben, aber mit welcher Perspektive? Mit welcher Perspektive bin ich derjenige, der das alles produzieren muss? Oder kann ich es mir leisten, ihn an erste Stelle zu setzen? Kann ich es mir leisten, mich auf ihn zu fokussieren? Kann ich mir das leisten? Gott fordert uns heraus. Was ist unser Fokus? Vers 26 sagt Jesus, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? So, das heißt, mein Fokus muss nicht sein, oh, wie komme ich über die Runden, wie komme ich über die Runden, wie komme ich über die Runden. Ich muss nicht zerfressen sein von Sorge, wie ich nächste Woche meine Rechnung bezahle. Das muss nicht mein Fokus sein. Ich muss nicht dominiert sein, davon immer mehr irgendwo anzuhäufen, denn man weiß ja nicht, ob man morgen noch eine Arbeit hat. Ja? Man weiß ja nicht, ob man morgen noch ein Einkommen hat. Man weiß ja nicht, was kommt. Und deswegen kann ich mir auch nichts leisten, irgendwo was weiterzugeben. In Vers 27 sagt Jesus, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen. Das hört sich auch wieder ein bisschen komisch an, aber in der neuen Genfer Übersetzung heißt es hier, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Sorgen verändert nicht unsere Umstände. Wusstest du das? Sorgen verändert nicht unsere Umstände. Sorgen verändert uns. Und zwar nicht zum Positiven. Und Sorgen bedeutet, dass wir falschen Fokus haben. Nicht, dass wir uns nicht um unsere Angelegenheiten kümmern. Sorgen bedeutet, dass wir die falschen Prioritäten haben. Sorgen bedeutet, dass wir nicht Gott dienen, sondern dass wir dem Mammon dienen. Vers 28, und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Die sagt, warum? Vielleicht sagen die Jünger, das ist ja das Selbstverständlichste von der Welt. Ja? Weißt du, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, in bestimmten christlichen Kreisen, ja, das sind so bestimmte, gibt so bestimmte Einstellungen, bestimmte Haltungen, bestimmtes Verhalten, das ist verpönt, wo man, so, da weiß man so, als Christ, das macht man nicht, ja, so benimmt man sich nicht. Aber Sorgen gehört nicht dazu. Sorgen ist in christlichen Kreisen salonfähig. Sich nicht zu sorgen gilt in manchen christlichen Kreisen sogar noch als verantwortungslos. Aber Jesus sagt ganz klar, genauso wie das Wort Gottes sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, sollst du dir auch keine Sorgen machen. Wusstest du das? Sorgen verändert nicht unser Leben. Sorgen verändert nur uns. Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Es ist nicht logisch, es ist nicht rational, sich Sorgen zu machen. Jesus sagt, betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So was Jesus sagt ist, erstens, warum hast du kleinen Glauben? Ja. Und dann sagt er, euer Vater, der im Himmel ist, kümmert sich um die Vögel des Himmels. Er kümmert sich um die Lilien des Feldes. Wie viel mehr wird er sich um euch kümmern? Wie viel mehr wird er sich um eure Belange kümmern? Wie viel mehr wird er sich um eure Anliegen kümmern? Aber beachtet, wie Jesus ihn nennt. Er sagt, euer himmlischer Vater. Ein Vater sorgt für seine Kinder. Wenn uns das schwer fällt, zu glauben, dass Gott sich um uns kümmert, liegt es vielleicht daran, dass wir ihn als Vater noch nicht kennengelernt haben. Dass wir noch nicht verstanden haben, was es bedeutet, dass er ein guter Vater ist, der für uns sorgen möchte. Vers 31. Oh, habe ich Vers 30 überhaupt schon gelesen? Keine Ahnung, der ist so gut, ich lese ihn nochmal. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun? Wird er das nicht viel mehr, viel mehr, viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt. Seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater, wieder dieser Begriff, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. So, das heißt, wenn ich nicht besorgt sein soll für meine natürlichen Bedürfnisse, für das, was ich brauche jeden Tag, wenn das nicht mein Fokus sein soll, worauf soll ich mich fokussieren? Und jetzt kommt dieser Vers, den wir vorhin uns schon angeschaut haben. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Jetzt verstehen wir, was dies alles ist. Dies alles sind die Dinge, über die er in den vorhergehenden Versen spricht. Das, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Unser Essen, unser Trinken, unsere Kleidung, unser Dach über dem Kopf. Und Jesus sagt, fokussiert euch auf das Reich Gottes. Fokussiert euch auf diese Beziehung zu ihm. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Erinnert euch an die Luther-Übersetzung. Alles andere wird euch zufallen. Was für eine Aussage. So anstatt, dass ich lebe mit dem Fokus, was sind meine Bedürfnisse und was brauche ich, sagt Jesus, dass ich meinen Fokus abwenden soll und mich fokussieren soll auf das Reich Gottes, auf das Reich unseres Vaters, auf das, was er möchte. So, lass mich dir ein gutes Gebet vorschlagen. Ein gutes Gebet, das wir jeden Tag beten können, ist: Vater, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Was möchtest du? Und natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, erfordert dieses Gebet Glauben. Denn es wird immer diese Versuchung da sein, es wird immer dieser Gedanke da sein. Na, ich kann mich auch nicht zu viel damit beschäftigen, denn wenn ich da jetzt zu extrem werde, werde ich zu kurz kommen. Es ist eine Lüge, die direkt aus der Hölle kommt. Und die uns mit aller Gewalt daran hindern möchte, in das Leben hineinzukommen, das Gott für uns vorgesehen hat. Die uns daran hindern möchte, mit einem Fokus zu leben, der auf ihn und auf sein Reich gerichtet ist. Und bei dem uns alles andere zufallen wird. So, was ist dem Vater wichtig? Da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Entspann dich, das mache ich heute Morgen nicht. Aber lass mich dich einfach an ein paar Sachen erinnern. Was ist dem Vater wichtig? Als erstes ist ihm wichtig, dass ich in Verbindung mit ihm bin, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Ich meine, er hat das kostbare Leben seines einzigen Sohnes gegeben, damit ich zu ihm kommen kann, damit ich diese Verbindung, damit ich diese Beziehung haben kann. Also muss es ihm wichtig sein, dass ich in dieser Beziehung bin und dass ich diese Beziehung pflege. Dass ich ihn nicht behandle wie so eine uralte Tante oder einen uralten Onkel, den wir einmal die Woche im Altersheim besuchen. Ja, Sonntagvormittag. Hallo Gott, wie geht's dir? Ja. Haben die Schwestern sich schön um dich gekümmert diese Woche? Okay, aber jetzt ist eine Stunde vorbei, jetzt muss ich auch wieder los. Ich habe ja noch andere Sachen zu tun. Schön, wenn wir seine Gegenwart erleben in unserem Gottesdienst. Aber er möchte, dass wir mit ihm leben und seine Gegenwart erleben zu jeder Stunde unseres Tages, bei allem, was wir tun. Das heißt nicht, dass wir ins Kloster gehen müssen, den ganzen Tag beten müssen, sondern dass wir ihn hineinnehmen in unseren Alltag, in unsere Arbeit, egal was wir machen. Ob du an der Maschine stehst oder am Schreibtisch sitzt, ob du in deiner Küche dein Geschirr abspülst oder ob du in der Schule sitzt, dass du seine Gegenwart wahrnimmst und sagst: Danke, Vater, dass du hier bist. Danke, dass du mit mir bist durch deinen Geist. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich dir dienen darf. Danke, dass ich dein Reich repräsentieren darf. So, und das ist der nächste Punkt. Was gefällt ihm, wenn wir ihn repräsentieren? Wenn wir ihn repräsentieren, wenn wir ein Zeugnis sind, dass andere ihn sehen können durch uns. Dass andere sehen können, er ist mit uns. Wenn du wissen möchtest, wie sowas aussieht, wie sowas funktioniert, dann liest man nach über das Leben von Josef im Alten Testament. Im 1. Mose Kapitel 39 Vers 2 heißt es: Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das ist, wie sich das ausdrückt. Der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das heißt nicht, dass wir jetzt anfangen, nachlässig zu arbeiten. Das heißt nicht, dass wir schludern. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr lernen, wenn wir zur Schule gehen. Ja, auch ich bete einfach kurz vor der Klassenarbeit und dann werde ich das schon alles wissen. Der Geist wird mir das eingeben. Hat irgendjemand schon mal rausgefunden, dass das so nicht funktioniert? Ja. Das geht schief, okay? So. Das heißt, ich gebe mein Bestes auf Arbeit, ich gebe mein Bestes in der Schule, ich gebe sogar mein Bestes, wenn ich mein Geschirr abwasche. Aber ich bin nicht die Quelle meines Erfolgs. Ich vertraue nicht auf das, was ich tue, sondern ich vertraue darauf, dass er, nachdem ich mein Bestes gegeben habe, seinen Segen legt auf das, was ich getan habe. Amen. Dass er seinen Segen legt auf das, was ich getan habe. Und dass er das Gelingen gibt zu dem, was ich tue. Weil ich weiß, dass er da ist. Weil ich weiß, dass er mit mir ist. Weil ich weiß, dass er mir hilft. Halleluja. Danke, Herr. Im 1. Mose Kapitel 39, Vers 21 heißt es, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Der war im Gefängnis, der war in einer Situation, die nicht unbedingt so toll ist, die nicht unbedingt so super ist. Aber die Bibel sagt, dass Gott mit Josef war und dass ihm Gunst gab, selbst in den Augen der Gefängnisleitung. So, das Geheimnis im Leben von Josef ist nicht irgendwie, ja, er war irgendwie der mysteriöse Auserwählte. Gott hat einfach irgendwo so einen guten Tag gehabt. Ja, es war so irgendwie so Gottes Liebling. Ja, kann man nichts machen, ne? Sondern er hat Gott gesucht. Er hat gesagt, okay, Gott, ich werde dich an erste Stelle setzen. Und wir sehen das in seinem Leben. Ich werde dich an erste Stelle setzen. Und Gott hat das geehrt. Und Gott hat ihn gesegnet. Und Gott möchte das Gleiche für dich und für mich tun. So, das heißt, wir arbeiten nicht einfach, um unsere Brötchen zu verdienen. Wir arbeiten, um ihn zu repräsentieren. Wir arbeiten, um ihn zu ehren. Egal, was es ist, was wir tun. Und unser Fokus ist nicht auf uns, sondern unser Fokus ist als erstes auf Gott und auf dem, was ihm gefällt, auf dem, was er möchte, auf dem, was ihm wichtig ist. Und es schließt die Menschen um mich herum ein. Er möchte mich benutzen, um anderen zu dienen. Er möchte mich benutzen, um anderen zu dienen. Ganz, ganz praktisch. Er möchte mich benutzen, um ein Zeugnis zu sein, um auf sein Reich hinzuweisen. Sein Reich ist die Summe der Menschen, die sich seiner Herrschaft unterstellen. Es ist nicht ein geografisches Gebiet. Es ist die Summe der Menschen, die sich seiner Herrschaft unterstellen. So, das heißt, ich lebe nicht nur in dieser Beziehung mit ihm, sondern ich mache andere darauf aufmerksam, dass man eine Beziehung mit ihm haben kann und dass jeder Mensch dazu gemacht ist und dazu bestimmt ist, eine Beziehung mit Gott zu haben und dass Jesus Christus gekommen ist, um all unsere Schuld, all unsere Sünde von uns wegzunehmen und diese Barriere niederzureißen, die uns von Gott trennt, damit jeder Mensch diese großartige Beziehung mit seinem himmlischen Vater haben kann. Das ist mein Fokus. Und das ist, wie ich lebe, jeden Tag. Ich habe vorhin erzählt von unserem Outreach-Wochenende, gestern und vorgestern. Und ich finde diese Wochenenden durchaus gut. Aber es besteht auch eine Gefahr darin. Nämlich, dass ich sage, okay, wir haben, was weiß ich, alle Vierteljahre hier in der Gemeinde Outreach-Wochenende und dann gehen wir los und dann erzählen wir jemandem was von Jesus. Und dann machen wir das wieder zu so einer isolierten Geschichte. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Herr, was ist dir wichtig? Wir sollten uns jeden Tag ihm zur Verfügung stellen. Jeden Tag bereit sein, Zeugnis zu geben, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns lebt. Den Menschen um uns rum. Die Gelegenheiten ergreifen, die er uns schenkt. Gott wird uns nicht dazu zwingen. Aber er schenkt uns Gelegenheiten. Jeden Tag. Jeden Tag. Was ist ihm wichtig? Vater, was ist dir wichtig? Anderen zu dienen? Das Reich Gottes zu unterstützen? Die Gemeinde zu unterstützen? Die Gemeinde zu unterstützen? Gott wirkt durch seine Gemeinde, die Bibel vergleicht uns mit seinem Leib. Wir sind Teil dieses Leibes. Wir können das Reich Gottes und das, was Gott tut in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Region, dadurch unterstützen und dadurch fördern, dass wir das unterstützen, was die Gemeinde tut. Fokus. Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das war kein Auftrag für ein paar spezielle Leute, sondern wir alle sollen in diesen Jüngerschaftsprozess involviert sein. Schaut, das sind alles Dinge, wo wir alle nicken und sagen, ja, das stimmt, das ist wichtig, das habe ich schon gehört, ich bin ja schon länger hier. Und ich möchte mich ja auch damit beschäftigen. Ich möchte mich ja auch da einbringen. Aber manchmal haben wir in unserem Herzen irgendwo so diese Mentalität, es gibt ja noch so andere Sachen, um die ich mich auch kümmern muss. Und ja, das ist wahr, das stimmt. Wiederum, ich sage nicht, dass du deine Pflichten in deiner Familie oder gegenüber deinem Vermieter oder gegen deinem Arbeitgeber vernachlässigen sollst. Die Frage ist, was ist unser Fokus? Was hat Priorität? Was ist unsere Motivation? Was treibt uns an? Lass mich mal noch ein paar Verse lesen aus dem Alten Testament. Hier finden wir nämlich eine Situation, die ganz ähnlich ist oder einen ähnlichen Zusammenhang wie den Jesus beschrieben hat in Matthäus Evangelium Kapitel 6. Und zwar im Buch Haggai. Das ist relativ zum Ende des Alten Testaments. Buch Haggai Kapitel 1 ist ein bisschen schwierig zu finden, wenn du eine Papierbibel hast, musst du vielleicht sogar ins Inhaltsverzeichnis gehen. Haggai hat nur 2 Kapitel. Es ist folgende Situation. Das Volk Israel war Gott ungehorsam gewesen. Gott hatte sie in die Hände ihrer Feinde gegeben. Gott hatte sie weggeführt in die Gefangenschaft. Und dann haben sie angefangen, nach vielen Jahren wieder Gott zu suchen. Und Gott hat gesagt, ich werde euch zurückbringen. Dann bringt er sie zurück. Aber ihre Heimat ist jetzt zerstört. Der Tempel, der Ort, wo sie Gott anbeten sollten, wo sie mit ihm Gemeinschaft haben sollten, wo sie Gott begegnen sollten, war zerstört, genauso wie ihre eigenen Häuser, ihre Städte, die Infrastruktur, alles war irgendwo kaputt, alles war verfallen. So, dann sind sie zurückgekommen, dann war die Frage, okay, was machen wir jetzt als Erstes? Worum kümmern wir uns jetzt als Erstes? Wir müssen jetzt Prioritäten setzen. In Haggai 1, Vers 2 heißt es, so spricht der Herr der Herrscher: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Hört sich gut an. Ja, natürlich wollen, die sagen ja nicht, oh, wir wollen das Haus des Herrn nicht bauen. Wir wollen uns nicht kümmern um das Haus des Herrn. Aber ist jetzt nicht die Zeit dafür. Wir müssen uns erstmal auf andere Sachen konzentrieren. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Fokus. Was ist unser Fokus? Was sind unsere Prioritäten? Was ist uns wichtig? Was treibt uns an? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Seele. Es geht nicht primär eigentlich um das, was wir tun. Okay, ich muss also jetzt hier irgendwas in meinem Verhalten ändern. Nein, es beginnt mit unserem Herzen. Priorität und Fokus hat immer mit unserem Herzen zu tun. Und wenn unser Herz sich ändert, dann wird sich auch das verändern, was wir tun. Vers 6, hört euch das an. Hier heißt es, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. So, das heißt mit anderen Worten, es ist nicht, dass ihr euch keine Mühe gegeben hättet. Es ist nicht, dass ihr euch nicht angestrengt hättet. Es ist nicht, dass ihr irgendwie faul die Hände in den Schoß gelegt hättet. Nein, ihr habt gesät. Ihr habt euch angestrengt. Ihr habt viel gesät. Ihr habt viel gearbeitet. Aber ihr habt wenig eingebracht. Pass mal auf, wie es weitergeht. Das wird noch extremer. Hier heißt es, ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Schau, hier geht es nicht darum, dass sie die falschen Klamotten immer auswählen, ja? Oder dass sie sich nie satt essen oder so, ja? Oder satt trinken. Sondern hier geht es darum, dass sich Menschen fokussieren auf ich, meine, mir, mich, meine Bedürfnisse, das, was ich will, das, was ich brauche, das, wozu ich Lust habe. Und je mehr sie sich darauf fokussieren, umso weniger werden sie satt. Umso weniger werden sie erfüllt. Umso weniger erfüllt sich das, was sie sich erwartet haben von dem, was sie tun. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Ja. Ja. Wir verdienen und das eine Gehaltserhöhung nach der anderen, aber es zerrinnt uns unter den Händen. Es zerrinnt uns unter den Händen. Wo ist das ganze Geld hin am Ende des Monats? Oder noch eine Woche vor Ende des Monats? Vers 7, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr der Herrscher. Wie die Leute damals bedeutet, dass Gott sagt, geht hin und baut mein Haus, macht mein Haus zu eurer Priorität. Jemand hat es mal so ausgedrückt, hat gesagt, wenn wir Gottes Haus bauen, wird Gott immer unser Haus bauen. Lass mich das nochmal sagen, dass du darüber nachdenken kannst. Wenn wir das Haus Gottes bauen, wenn wir ihn und sein Reich zu unserer Priorität machen, dann wird er immer dafür sorgen, dass unser Haus gebaut wird. Was auch immer das bedeutet. Was auch, das mag in meinem Fall was ganz anderes sein als in deinem Fall. Aber das ist genau, was hier steht. Wir haben gelesen, der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Weißt du, ich habe genau das Gegenteil erlebt. Wo wir Gott an erste Stelle gesetzt haben. Wo wir ihn zu unserer Priorität gemacht haben. Weißt du, ich gucke auf die Zahlen. Und ich denke, boah, wie werden wir über die Runden kommen? Wie werden wir das schaffen? Und dann stelle ich fest am Ende des Monats, wir haben das geschafft. Ist alles bezahlt. Ist alles erledigt. Keine Ahnung, wie das möglich war. Ja. Aber es ist passiert. Gott sagt, baut mein Haus und ich werde mich verherrlichen. Wir leben in einem neuen Zeitalter. Gott wohnt nicht mehr in einem Haus aus Holz und Stein. Die Bibel sagt, dass wir sein Tempel sind. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde sein Wohnort ist. Dass wir lebendige Steine sind. Zusammengebaut und aufgerichtet als sein Haus, als sein geistliches Haus. Gott fordert uns heute Morgen heraus, unseren Fokus zu überprüfen, unsere Prioritäten zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Unser Leben funktioniert und unser Leben gelingt, wenn wir seinen Anweisungen folgen. Wenn wir seinen Anweisungen folgen. So, was sind unsere Prioritäten? Lass mich einfach noch ein paar Beispiele erzählen. Die meisten von euch wissen, dass ich nicht Vollzeit hier in der Gemeinde angestellt bin, sondern dass ich nur ein geringfügiges Gehalt beziehe, also in Form von einer geringfügigen Beschäftigung. Und das heißt, ich brauche andere Einkommensquellen. Ich habe jahrelang als freiberuflicher Dozent gearbeitet bei verschiedenen Bildungsträgern. Und vor einiger Zeit begannen diese Aufträge zurückzugehen. Also wir haben etliche Jahre sehr gut davon gelebt, von den Honoraren, die ich über meine Dozententätigkeit bekommen habe. Aber dann begannen diese Aufträge zurückzugehen. Und wir kamen zu einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das geht jetzt hier nicht so weiter. Es muss irgendwas passieren. Und Gott, ich habe dann einfach gebetet und wir haben Gott gesucht. Und Gott hat mir einfach eine Idee gegeben und eine Richtung gegeben für eine andere Tätigkeit als gerichtlich bestellter Betreuer. Weil das einfach von der Art und Weise, wie das zu tun ist, gut passt zu den anderen Sachen, die ich tue. Ja, es muss also irgendwo alles auch in den Zeitplan hineinpassen. Das Problem ist nur, um gerichtlicher bestellter Betreuer zu werden, kann man jetzt nicht eine Ausbildung machen und sagen, okay, und dann fange ich jetzt in einem Job an oder so, sondern man fängt einmal an als ehrenamtlicher Betreuer und man muss mindestens 10 Betreuungen führen, bevor man als Berufsbetreuer zugelassen wird. Also habe ich angefangen, ehrenamtlich nebenbei Betreuung zu machen. Und das ist relativ zeitaufwendig teilweise. Und ich habe dann eine Aufwandsentschädigung dafür gekriegt, aber das war nichts, wovon wir leben konnten. Und so, das war wir haben also eine relativ herausfordernde Zeit wirtschaftlich, finanziell, so ein Stück hinter uns. Und pass auf, was passiert ist jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen. Ein Geschäftsführer von einem Bildungsträger ruft mich an und sagt, Herr Winkler, ich hätte was für Sie zu tun. Am Ende war das ein Auftrag von 3 Stunden. Also es war jetzt nicht so eine riesige Geschichte. Aber er sagt, ich möchte mich mal mit Ihnen unterhalten. Ich habe in der Vergangenheit viel für diesen Bildungsträger gearbeitet und wirklich gute Honorare auch bezogen. Und er sagt, ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Und dann bin ich dorthin gegangen. Und Gott sei Dank für den Heiligen Geist. Wir müssen es lernen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, wahrzunehmen, zu erkennen. Das ist Gottes Geist, der jetzt zu mir redet. Weil wenn er zu uns redet, dann ist das nicht immer so laut, dann ist das nicht immer so spektakulär, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Aber es ist klar. Und bevor ich dorthin gegangen bin, hat der Herr zu mir gesagt, er wird dir ein gutes Angebot machen. Nimm es nicht an, es ist nicht von mir. Und wenn du es annimmst, dann wird es das hindern, wird es dich hindern, das zu tun, wozu ich dich berufen habe. Also bin ich dorthin gegangen. Weißt du, natürlich hast du in deinem Verstand Zweifel und denkst, ach, naja, gut, das habe ich mir jetzt nur ausgedacht oder so. Ja, oder was weiß ich. Aber es ist genau das passiert. Es ist genau das passiert. Er sagt, Herr Winkler, wir haben personellen, einen sehr starken Engpass im Moment und wir möchten Sie gerne einstellen. Und ja, Festanstellung, 40 Stunden die Woche. Und er hat mir gleich im zweiten Satz gesagt, was er bereit wäre, mir zu zahlen. Und das hat sich wirklich gut angehört. Wirklich gut. Und dann habe ich mich höflich bedankt, nachdem er fertig war, mir das alles zu offerieren, und habe gesagt, vielen Dank. Wenn sich mal der ein oder andere Auftrag ergibt und es bei mir in meinen Kalender reinpasst, bin ich gerne bereit, wieder freiberuflich was für Sie zu machen. Aber an dieser Festanstellung habe ich kein Interesse. Und glaub mir, das ist meinem Fleisch nicht unbedingt so super leicht gefallen. Aber schau, mein Fokus ist, was möchte Gott von mir? Wenn ich eines Tages vor ihm stehe, dann ist nicht die Frage, was ich hier für eine Karriere gemacht habe oder wie viel Geld ich verdient habe. Sondern die Frage ist, habe ich das getan und bin ich das gewesen, wozu er mich berufen hat? Weißt du, wonach ich mich sehne und wofür ich lebe? Für den Moment, wo ich eines Tages vor meinem Herrn Jesus stehen werde und er zu mir sagen wird, gut gemacht, du guter und treuer Knecht, gehe ein in die Freude deines Herrn. Das ist, wonach ich mich sehne. Das zu erleben, das zu hören. Dass ich am Ende meines Lebens so sagen kann wie Paulus, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich bin mein Rennen gerannt. Ich bin Gott gehorsam gewesen und habe das erfüllt, wozu er mich berufen hat. Das Traurige ist, viele Christen wissen nicht mal, dass Gott eine Berufung für jeden Einzelnen hat. Sie wissen nicht mal über diese Tatsache. Geschweige denn, dass sie eine Vorstellung haben, wozu hat Gott mich denn berufen? Und du sagst, na, es kann ja nicht jeder Prediger sein. Absolut. Es kann nicht jeder Vollzeitpastor sein. Es kann nicht jeder Vollzeitprediger sein. Aber es kann und es soll jeder ein Vollzeitchrist sein. Es kann und es soll jeder ein Vollzeitnachfolger Jesu sein. Es kann und es soll jeder ein Vollzeitjünger sein. Nicht 40 Stunden die Woche, sondern 24 Stunden am Tag. Das ist mal ein herausfordernder Job. Oh, aber dann werde ich zu kurz kommen. Und alles andere wird euch zufallen. Was ist unser Fokus? Was ist unser Fokus? Du kannst heute eine Entscheidung treffen, dass du sagst, Geld und Einkommen und Gehalt wird niemals meine Entscheidungen dominieren. Was hat Jesus gesagt? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht Beförderungen schenkt. Absolut nicht. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht segnen möchte und segnen kann mit höherem Einkommen. Schau, es geht nicht darum, wie hoch ist mein Einkommen, sondern was motiviert mich? Was motiviert meine Entscheidungen? Was motiviert die Entscheidungen meines Lebens? Ja? Als ich befreundet war mit dieser wunderbaren Frau, die hier vorne sitzt, wir sind immer noch befreundet übrigens, aber die Freundschaft hört nicht auf, dadurch, dass man heiratet, ja? Nur mal so nebenbei. Ja, aber als ich so diese Beziehung anbahnte und wir beide tatsächlich schon verliebt waren, verliebt zu sein ist was Schönes. Verliebt zu sein kann nicht die Entscheidungen unseres Lebens dominieren. Ja? Und mit Verliebtheit haben sich Leute, oder ja, mit scheinbarer Verliebtheit, mit emotionaler Verliebtheit, haben sich Leute in ihr Unglück gestürzt. So, wir waren damals auf zwei unterschiedlichen Kontinenten und es war vor der Zeit von E-Mail und ja, WhatsApp und Facebook und so weiter. Ja. Ich weiß, einige junge Leute können sich das nicht mehr vorstellen. Ja. Telefongespräche waren unglaublich teuer. Und wir haben uns Briefe geschrieben. Und nachdem mir klar wurde, dass ich wirklich das Verlangen habe, mit dieser wunderbaren Frau den Rest meines Lebens zu verbringen, da habe ich ihr einen Brief geschrieben und ganz ehrlich geschrieben, was ich glaube und was ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe, was Gottes Plan, was Gottes Berufung, was Gottes Absicht mit meinem Leben ist. Und ich habe das alles ihr dargelegt in diesem Brief. Und dann habe ich sie gefragt, könntest du dir vorstellen, dass das, was Gott dir sagt und wozu Gott dich berufen hat, dass das irgendwie zusammenpasst? Finden wir da eine Schnittmenge, die groß genug ist, dass wir einen Bund eingehen für den Rest unseres Lebens? Schau, Partnerschaft war nicht mein Fokus. Ich bin nicht durch die Gegend gelaufen und zu jedem Seminar und zu jeder Konferenz als Single gefahren mit der Frage, okay, wen soll ich jetzt heiraten? Hoffentlich finde ich Mrs. Wright hier. Das war ein Bereich, wo ich wirklich Gott vertraut habe. Kann ich von ganzem Herzen sagen, dass zur richtigen Zeit Gott die richtige Person in mein Leben bringen würde. Schau, aber der ausschlaggebende Punkt, was mein Fokus war, war nicht ihr hübsches Näschen, ja, oder der Rest von ihrem hübschen Körper, ja, war nicht meine Verliebtheit, sondern Gott, was ist dein Plan, was ist deine Absicht? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist unser Fokus? Was ist unsere Priorität? Worum dreht sich unser Leben? Leute, ich bin so dankbar und so begeistert, dass meine Kinder das gelernt haben, diesen Fokus zu haben. Und sie haben das nicht dadurch gelernt, dass wir sie immer schön in die Kinderstunde geschickt haben. Die Kinderstunde ist gut und die Geschichten, die dort erzählen, sind alle aus der Bibel und sind super, ja. Wenn du Kinder hast, schick sie in die Kinderstunde, ermutige sie, dorthin zu gehen. Aber Kinder lernen nicht als erstes durch das, was wir ihnen sagen, sondern Kinder lernen als erstes durch das, was wir ihnen demonstrieren, was wir ihnen vorleben. So, alle meine Kinder haben zu dem einen oder anderen Zeitpunkt Weissagung, Prophezeiung bekommen, dass die Hand Gottes auf ihrem Leben ist und dass sie eine Berufung haben für das Reich Gottes. Wir haben das alles gehört, wir haben das wahrgenommen, wir haben keines von unseren Kindern versucht, da irgendwo reinzudrücken. Sondern wir haben ihnen selber von Gott zu hören und ihren Weg zu gehen. Aber ich bin so dankbar. Unser Sohn Benjamin ist gerade im Moment in dem Prozess, seine erste Arbeitsstelle zu finden. Er ist kurz vor dem Ende seines Studiums. Und ich begleite das alles so ein bisschen, so das ganze Bewerbungsschreiben. Und dann wird er eingeladen zu diesen Bewerbungsgesprächen. Und ich begleite das und ich beobachte das. Und ich bin so froh und ich bin so dankbar, dass sein Fokus ist nicht, welches Angebot hört sich am besten an. Ja? Neulich hat er ein Bewerbungsgespräch gehabt in Kassel. Und das hat sich wirklich gut angehört. Ja? Das hat sich wirklich so toll angehört. Nicht nur das Gehalt, sondern die Firmenkultur und was die ihren Angestellten alles bieten und so weiter und so fort und was man alles für Möglichkeiten hat. Und so. Toll. Aber seine Frage und sein Fokus ist, was möchte Gott von mir? Wo hat Gott mich hingestellt? Und wo finde ich eine Arbeitsstelle, die zu dem passt, wozu Gott mich berufen hat? Nicht, wo finde ich eine Arbeitsstelle, die das größte Gehalt mir zahlt. Gleiches Ding mit Marie. Marie ist jetzt fertig mit ihrem Masterstudium und ist noch eingeschrieben als Studentin, schreibt an ihrer Masterarbeit, hat nebenbei eine Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an ihrer Uni in Coburg. Und die mögen sie. Und nicht einfach nur, weil sie ein sympathischer Mensch ist, sondern weil sie sehr, sehr, sehr gut arbeitet. Und die hätten sie gerne behalten. Und die sind auf sie zugekommen und haben ihr angeboten, ob sie nicht ihren Doktor machen möchte dort an der Uni. Ja, dann könntest du noch eine Weile dort bleiben. Und sie hat gesagt, na, ich werde es mir überlegen. Aber vor kurzem hat sie ihnen gesagt, dass das nicht passieren wird und dass sie dann mit dem Ende ihres Masterstudiums auch dort aufhören wird zu arbeiten. Und die waren bestürzt. Ja, und die haben gesagt, oh, da müssen wir 2, 3 andere Leute anstellen. So, das, was sie tut, ist gesegnet, ist so gesegnet, ist voll der Hammer. Ja, und ich erzähle das nicht einfach nur, weil es jetzt meine Tochter oder so, ja. Ja. Es ist sowas von stark. Und als ich so darüber nachgedacht habe, das, was sie so erfolgreich gemacht hat in dem Job, den sie jetzt dort macht an der Uni, ist nicht das, was sie während ihres Studiums gelernt hat, sondern es ist das, was sie gelernt hat, als sie über Jahre hier in der Gemeinde gearbeitet hat. Dinge zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen, in einem Team zu arbeiten, Dinge durchzuziehen, Dinge zu Ende zu bringen. Ganz, ja, mit Konflikten umzugehen. Zu kommunizieren, effektiv zu kommunizieren. Und die Professoren an ihrer Uni, die nehmen das wahr. Und deswegen freuen sie sich so, wenn sie für sie arbeitet. Ja, hier, der Pastor redet immer davon, dass wir in der Gemeinde arbeiten sollen. Ja, muss man noch aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird. Ja, ist ja alles ehrenamtlich, kriegst ja nichts dafür. Schau, wir gewinnen so viel. Wir gewinnen so viel, wenn wir Gott dienen. Wenn wir ihn an erste Stelle setzen. Ich könnte dir noch so viel mehr Geschichten erzählen. So viel mehr Geschichten von meinen Kindern. Stunden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Ich kann Storys erzählen von Leuten, die hier sitzen. Leuten aus der Gemeinde. Manche Geschichten kenne ich, manche kenne ich nicht. Ich weiß, als Christian und Maru hierher kamen, die hatten am Anfang eine sehr schwierige Zeit. Und eine sehr herausfordernde Zeit. Aber Christian hat sich nicht in Depression irgendwo reinbegeben. Oh, das ist alles so schlimm, ist alles so furchtbar. Das war gerade, als wir darüber nachdachten, hier drüben dieses Café zu übernehmen und auszubauen und umzubauen. Und er hat gesagt, ich mache das, ich kann das. Er hat nicht gesagt, wie viel bekomme ich dafür. Und dann hat er sich da investiert. Ja? Und all seine Kreativität und all seine Fähigkeit da reingegeben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das Nächste, was ich von ihm höre, ist, dass er einen Job bekommen hat. Und nicht irgendeinen Job, sondern einen Job, der genau zu seinen Fähigkeiten, zu seinen Talenten passt und zu dem, was er noch dazu gerne macht. Ich wusste noch nicht mal, dass es solche Jobs in Suhl überhaupt gibt. Also in seiner Branche, in seinem Bereich. Ich hatte von dieser Firma bisher nie was gehört. Weißt du, Gott ist in der Lage, Dinge zu uns zu bringen. Ja. So wird euch alles andere zufallen. Zufallen. Nicht, dass er sich nicht gekümmert hätte, aber Gott hat es zu ihm gebracht. Und wir haben Beispiel und Beispiel und Beispiel und Beispiel. Diese Woche, ich bin hier in der Gemeinde, weil ich mit jemandem ein Gespräch hatte. Jemand wollte ein Gespräch haben mit mir. Und ich hatte es ganz vergessen, Christian und Maro hatten sich eingetragen in den Reinigungsplan. Und da sehe ich Maro hier die Toiletten putzen. Wie geht das? Kleines Baby. Ja, Baby wird einfach mitgebracht. Wenn Baby rumschreit, wird Pause gemacht, wird Baby gefüttert, wird Baby beruhigt und dann wird weiter Toilette geputzt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, als ich das gesehen habe, mein erster Gedanke war nicht, zum Glück haben wir Sonntag wieder saubere Toiletten. Sondern mein erster Gedanke war, ja, ja, das ist die Tür, die diese Familie braucht, dass alles andere ihnen zufällt. Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft dieser Familie. Ich mache mir keine Sorgen um die berufliche Zukunft von Maro und Christian und um ihren Einkommen und so weiter. Gott wird immer für uns sorgen. Gott wird immer für uns sorgen, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, wenn wir sein Reich an erste Stelle setzen. Ich könnte noch so viel mehr Geschichten erzählen. Gerade jetzt war ich wieder erinnert an, als wir ans Ende von dieser Umbauphase kamen, mit dem Kaffee. Und danach wollten wir die Gemeinde in Angriff nehmen. Und ich dachte, na, das wird erstmal noch lang hin. Und dann kamen Heidrun und René auf mich zu und sagten, was, Gott hat zu uns geredet. Und wir canceln dieses Jahr unseren Urlaub. Und wir nehmen unser Urlaubsgeld und wir bauen hier den Raum um. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, und wo ich dachte, das würde wieder Monate dauern und vielleicht ein Jahr oder anderthalb ist, das war in 2 Wochen erledigt. Und dann weiß ich, dass Segen zu dieser Familie kommt. Du sagst, naja, das ist ja gerade passend, dass du heute einen neuen Reinigungsplan ausgehängt hast. Naja, werde ich mich jetzt auch mal eintragen oder so. Ja, schön, wenn du dich einträgst, ja. Aber das ist nicht, worum es geht. Ja? Es geht nicht darum, dass ich dir sage, was du jetzt machen sollst. Sondern es geht darum, dass wir uns fragen, was ist mein Fokus? Worauf ist mein Fokus? Was sind meine Prioritäten? Wow, das ist mal eine Predigt in Überlänge. Ja, jetzt habe ich euch schon mal ein bisschen auf die Uganda-Pastoren vorbereitet. Ja. Aber habt ihr verstanden, worüber wir hier reden? Ja? Fokus und Prioritäten. Was leitet mich? Was ist mein Maßstab in den Entscheidungen meines Lebens, in den Entscheidungen, die vor mir liegen? Nimm nicht einen Job an, nur weil er sich gut anhört, der dich in eine andere Stadt bringt, wo du nicht weißt, ob da eine Gemeinde ist, wo du hingehen kannst, wo du eine gute Gemeinde, wo du deine Kinder hinbringen kannst. Was nützt das? Was nützt das, wenn du mit 65 sagen kannst, hey, guck, schau dir mal meine Karriere an und dann bin ich dort und dann habe ich das gemacht, bla 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 bla. Und deine Kinder folgen nicht Jesus nach und machen Dinge, die sie selbst und andere verletzen. Als Vater und Mutter, das bricht dir das Herz. Ja, dann sitzen wir in unserem schönen, tollen Haus mit dem weißen Zaun und dem neuen Auto und dem Karibikurlaub. Und unser Herz bricht, weil unsere Kinder nicht Jesus nachfolgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere. Sag mal zu deinem Nachbarn, alles andere. Alles andere wird euch zufallen. Es wird zu euch kommen. Im Namen Jesu. Es wird zu uns kommen. Halleluja. Ja, das ist so eine Predigt, die kann man nicht einfach so beenden, aber lass uns mal aufstehen und zusammen beten. Halleluja, danke Herr. Danke Herr. Und jetzt ist nicht der Moment, wo wir beten, damit der Gottesdienst endlich zu Ende ist, sondern jetzt ist der Moment, wo wir reagieren. So, wenn du vom Himmel gehört hast und du weißt, dass deine Korrektur notwendig ist, in deinem Fokus, dass deine Korrektur notwendig ist in deinen Prioritäten, dann ist jetzt der Moment, nicht in 10 Minuten, nicht morgen, nicht nächste Woche, sondern Gott redet heute zu uns. Und dann ist jetzt der Moment, zu sagen, Herr, ich habe dich gehört und ich reagiere auf das, was du gesagt hast. Und ich korrigiere jetzt meinen Fokus. Ich korrigiere jetzt meine Prioritäten. Und ich setze dich und dein Reich neu an erste Stelle. Halleluja. Vater im Himmel. Wir stehen jetzt hier vor dir. Wir haben dein Wort gehört. Und wir sehen, dass dies ein heiliger Moment ist. Und wir reagieren mit allem Ernst und mit allem Bedacht auf das, was du heute Morgen zu uns geredet hast. Vater im Himmel, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir gehören dir und wir sind dir so dankbar, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir dich kennen dürfen, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen. Bitte vergib uns, wo wir dir nicht vertraut haben, wo wir dir nicht genügend vertraut haben, wo wir dominiert waren. Von unseren Bedürfnissen, von ich, meiner, mir, mich, von dem, was wir brauchen, von dem, was wir möchten. Herr, wir wenden jetzt unseren Fokus davon ab, in diesem Moment, jetzt. Wir wenden uns neu dir zu, wir richten uns neu an dir aus. Und wir sagen, Herr, was du möchtest, was dir gefällt, soll unser Fokus sein. 24 Stunden am Tag soll unser Leben dir gefallen. Soll dir gefallen, was wir tun? Herr, wir wollen nicht nur nach deinem Reich trachten, wir wollen zuerst nach deinem Reich trachten. Vor allem anderen. Soll das wichtig sein, was dir wichtig ist. Wir geben uns heute Morgen dir neu hin. Wir stellen uns heute Morgen dir neu zur Verfügung. Halleluja, danke Herr. Danke, Herr, alle Ehre sei dir. Herr, und wir vertrauen darauf. Wir legen uns jetzt neu fest, Herr, dass wir dir vertrauen, dass dein Wort wahr ist. Du hast gesagt, wenn wir dich an erste Stelle setzen, dass alles andere zu uns kommt. Dass alles andere uns zufallen wird. Das heißt, dass es zu uns kommen wird, dass wir es haben werden, ohne dass wir uns darauf fokussieren, ohne dass sich unser ganzes Leben darum dreht, ohne dass wir uns dafür abrackern und abmühen, sondern indem du deinen Segen gibst auf das, was wir tun. Herr, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir nicht enttäuscht sein werden. Dass du uns nicht enttäuschen wirst, wenn wir dich an erste Stelle setzen. Wenn wir dein Reich an erste Stelle setzen. Alle Ehre sei dir allein. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, danke, danke. Amen. Amen. Nehmt noch einen Moment Platz. Bewahre das, was Gott heute zu dir geredet hat und kultiviere es. Rede mit ihm drüber. Und folge ihm, sei ihm gehorsam. So, offensichtlich wusste Jesus, dass der Gottesdienst heute ein bisschen länger gehen würde und da hat er mir diese Botschaft gegeben an einem Tag, wo jemand Essen mitbringt. So, das heißt, du musst nicht auf dem Weg nach Hause verhungern, verschmachten, sondern du kannst dich hier noch stärken, bist eingeladen ins Café, trink noch einen Kaffee dazu oder was auch immer es gibt. Sag jemandem was Ermutigendes. Und dann wünsche ich dir eine richtig, richtig gute Woche, wo du sein Reich an erste Stelle setzt. Vergesst nicht, der Conny zu gratulieren. Falls noch irgendjemand noch mal Geburtstag hatte diese Woche, dann gratuliert dem auch. Ich